Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen zu einem Hörsaal, der uns direkt auf die Baustelle Europa führt. Europa geht's nicht gut. Dabei hat doch die EU 2012 noch den Friedensnobelpreis bekommen. Aber gegenwärtig sehen wir, wie enorme Fliehkräfte an diesem Staatenbündnis zehren. Konflikte gibt's mehr als genug. Unsere erste Rednerin wird die in ihrem Vortrag derart knapp und prägnant umreißen, dass ich beim Zuhören fast depressiv geworden bin. Also, wie lassen sich 28 Mitgliedstaaten unter einen Hut bringen? Oder offener gefragt, geht das überhaupt? Europäische Werte, ein Dilemma. So hieß die Tagung an der Frankfurt University of Applied Sciences, die diesen Fragen am 14. April 2018 nachgegangen ist. Bei uns kommen heute die Antworten aus politikwissenschaftlicher und philosophischer Sicht.
Also, wie sieht's aus mit der europäischen Friedensarchitektur? Die galt ja ganz lange eigentlich als Modell einer gelungenen regionalen institutionellen Friedenssicherung.
Wir haben es damit zu tun, dass immer mehr Einheiten sich vollkommen autonom verhalten. Einheiten wie ein Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaft.
Die OSZE steht nun für einen Raum gemeinsamer Sicherheit und Werte. Von Vancouver bis Vladivostok, wie es immer so schön heißt.
Es ist nicht eine Frage der Werte, sondern es ist eine Frage, mit welcher Rationalität wir es schaffen, dass die Interessen, die wir vertreten, nur dann erreicht werden können, wenn andere bei dieser Interessensverfolgung auch einen Gewinn haben können.
Was ist in dieser Situation zu tun, um die liberale Friedensordnung zu verteidigen und zu einer globalen Friedensordnung beizutragen?
Ja, berechtigte Frage. Was ist zu tun? Ohne den eigenen Anspruch zu verleugnen, aber auch ohne anderen die eigene Perspektive aufzudrücken. Geht das überhaupt bei 28 Mitgliedstaaten, die jede Menge strittige Themen haben? Eine Quadratur des Kreises, wie kann die aussehen? Eine Antwort aus der Sicht einer Politikwissenschaftlerin und Konfliktforscherin entwirft in den nächsten 25 Minuten Nicole Deitelhoff. Seit 2016 leitet sie das Leibniz-Institut Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Und Nicole Deitelhoff war alles andere als glücklich mit dem Titel, unter dem sie vortragen sollte. Der lautete: Die geostrategische Bedeutung der EU für die globale Friedensbildung.
Ich habe die ganze Zeit probiert, in den letzten Tagen das Thema loszuwerden. Also ich habe dann gedacht, warum habe ich nicht früher Einspruch eingelegt? Da steht was über die geostrategische Bedeutung Europas. Will ich gar nicht drüber reden. Ich möchte eigentlich darüber reden, was machen wir mit Polen und Ungarn? Nein, tue ich nicht, sondern man hat mir eine Aufgabe gegeben, ich habe keinen Einspruch eingelegt, also muss das schon so richtig sein. Ich spreche jetzt über die geostrategische Bedeutung Europas und Sie werden alle staunen, wie ich dann dennoch einen Bogen schlagen werde. Gut, aber jetzt sprechen wir erstmal über globale Friedensbildung. Von einer solchen ist die Welt gegenwärtig ziemlich weit entfernt. Ganz im Gegenteil erleben wir gegenwärtig ja eher eine Zeit der Krisen und eskalierenden Konflikte. Die USA drohen oder haben bereits Strafzölle gegenüber verschiedenen Staaten durchgesetzt, die in einem offenen Handelskrieg mit allen Risiken einer neuerlichen oder wieder aufflammenden Wirtschaftskrise enden könnten. Nach wie vor ist der Migrationsdruck durch die vielen ungelösten Konflikte hoch und haben sich in Europa keine belastbaren Lösungen oder auch nur Konsens über mögliche Lösungsansätze herausgebildet, wie mit der Zahl an Flüchtlingen umzugehen sei, was Integration und Aufnahme betrifft. Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea hat eine nukleare Auseinandersetzung wieder in den Bereich der realen Möglichkeiten gebracht und gleichzeitig droht das Abkommen über die friedliche Nutzung von Kernenergie, das die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats mit Deutschland und unter Führung der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini ausgehandelt haben, unter dem Druck der neuen US-Administration wieder zu zerbrechen. Der Krieg in Syrien wird mit unverminderter Härte geführt und transnationalisiert sich weiter. Der wiederholte Einsatz von Chemiewaffen durch die Konfliktparteien oder aber der völkerrechtswidrige Feldzug der Türkei in Afrin sind dafür nur zwei, wenngleich recht dramatische Beispiele. Auch im Jemen ist gegenwärtig kein Ende des Krieges in Sicht und in Mali vervielfältigen sich jeden Tag, so scheint es, die bewaffneten Gruppen weiter. Von Stabilisierung kann hier ebenfalls keine Rede sein. Die Institutionen der globalen Friedensordnung wirken angesichts dieser Vielzahl von Krisen und Konflikten und Problemen, insbesondere aber durch die generelle Konfrontation, die wir erleben zwischen dem Westen und Russland, geradezu hilflos in ihren Bemühungen um Frieden. In den Vereinten Nationen ist der UN-Sicherheitsrat nahezu vollständig blockiert. Eine Situation, die sich jüngst durch die Skripal-Affäre um die mutmaßliche Vergiftung des ehemaligen russischen Spions Skripal und seiner Tochter Julia durch russische Agenten auf britischem Boden zugespitzt hat und eine unvergleichliche Eskalationsspirale noch einmal in Gang gebracht hat. Selbst angesichts möglicher neuer Giftgaseinsätze in Syrien unterbindet das jegliches gemeinsame Handeln zwischen Russland und den USA oder dem Westen insgesamt. Mehr noch, wir haben gerade erlebt, heute Nacht, ich musste das umschreiben, einen aktiven militärischen Eingriff der USA unter Kooperation mit Frankreich und Großbritannien in diesen Konflikt, durch die Bombardierung mehrerer strategischer Ziele. Das wird nun die Lage in Syrien kaum verbessern, das wissen Sie selbst, und es wird uns näher an eine Großmachtkonfrontation bringen, als wir sie lange erlebt haben. Aber auch, dann komme ich jetzt endlich zu Europa, auch die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur steht unter Druck durch diese zunehmende, eskalierende Konfrontation zwischen dem Westen und Russland. Russland hat sich inzwischen weit von der Pariser Charta, der normativen Grundlage der liberalen Friedensordnung in Europa, verabschiedet. Die Rüstungskontrolle liegt dank der Suspendierung des KSE-Vertrags am Boden und die Annexion der Krim hat das Prinzip der Wahrung des territorialen Status quo in Europa ebenfalls ad acta gelegt. Momentan macht Russland zumindest wenig Anstalten, an der Umsetzung des Minsker Abkommens mitzuwirken und damit in der Ukraine-Krise aufzuhören, destabilisierend zu wirken. Im Zuge dieser Konfrontation sind auch Demokratie und Menschenrechte als Teil einer liberalen Friedensordnung, wie sie selbstbewusst global in den 1990er Jahren ausgerufen wurde, insbesondere aber im europäischen Kontext auch institutionell verankert wurden, auf dem Rückzug oder werden angegriffen. Autoritäre oder semi-autoritäre Staaten wie Russland oder die Türkei, aber auch Ungarn und Polen, greifen immer deutlicher in die demokratischen Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger wie auch der Bürger anderer Staaten ein und verletzen dabei sowohl die Europäische Menschenrechtskonvention, deren Mitglied sie alle sind, aber auch geltendes EU-Recht. Gleichzeitig schränken diese Staaten die Bewegungsmöglichkeiten zivilgesellschaftlicher Akteure immer weiter ein, die sich für die Umsetzung von Demokratie und Menschenrechten einsetzen, was wir momentan unter dem Stichwort der sogenannten Shrinking Spaces diskutieren. Hinzu kommt schließlich die sich ausbreitende Skepsis gegenüber internationalen Institutionen, seien es nun friedensfördernde Institutionen oder nicht generell, was sie dann letztlich an den steigenden Wähleranteilen rechtspopulistischer Parteien in Europa, aber auch über Europa hinaus studieren können. Wie soll und wie kann eine globale liberale Friedensordnung unter diesen Bedingungen multipler Krisen und einer sich verschärfenden Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, der bisweilen bereits als Kalter Krieg 2.0 apostrophiert wird, noch vorangetrieben werden? Welche Rolle kann Europa, die Europäische Union zumal, daran spielen? Und wie kann Europa seine Werte, sein Fundament einer liberalen Friedensordnung eigentlich verteidigen? Das sind die Fragen, die Sie mir so leichtfertig aufgegeben haben oder die ich so leichtfertig nicht abgelehnt habe. Und es sind wahrlich keine einfachen Fragen. Und ich bin mit den Antworten noch nicht einmal zufrieden. Das ist für mich das Bedauerlichste, aber ich habe große Hoffnung in unsere Diskussion, dass es mir gelingen wird, meine eigene Unzufriedenheit durch etwas Präzisierendes hinter mir zu lassen. Es sind keine einfachen Fragen, denn dahinter verbirgt sich meines Erachtens ein fulminantes Dilemma. Müssen wir nicht die Förderung von Menschenrechten und Demokratie als Elementen einer liberalen Friedensordnung zunächst ausklammern und pragmatisch nach Möglichkeiten niederschwelliger Kooperation suchen, um die gegenwärtige Krisenspirale zu durchbrechen? Das heißt also zunächst wieder Zonen der Übereinstimmung gerade mit Russland suchen, Annäherungen zulassen und so wieder neues Vertrauen aufbauen? Oder bedeutet das nicht, alles Erreichte preiszugeben, diese Werte und Rechte noch mehr zu schwächen und gegenüber jenen Staaten, die sie zusehends missachten, auch jegliche Einflussmöglichkeit zu verlieren, weil wir die verbleibenden Kanäle in diese jeweiligen Gesellschaften schließen und damit auch die pro-Demokratie und Menschenrechten arbeitenden Kräfte nicht mehr unterstützen können? Ich will im Folgenden argumentieren, dass Demokratie und Menschenrechte integraler Bestandteil jeder globalen Friedensordnung sind. Ohne diese Komponenten kann es keinen nachhaltigen Frieden geben, denn die Wahrung essentieller Grundrechte und Freiheit und ihre Einlösung in demokratischen Strukturen der Meinungs- und Willensbildung sind Voraussetzung für jede nachhaltige friedliche Gesellschaft. Nur über diese Voraussetzung lässt sich eine Gesellschaft vorstellen und entwickeln, die Konflikte innerhalb ihrer jeweiligen institutionellen Ordnung ausficht und beilegt und nicht außerhalb zu Mitteln der Gewalt greift. Daraus folgt aber meines Erachtens nicht, dass wir die Friedensbildung um jeden Preis und in jeder Situation an Menschenrechte und Demokratiestandards binden sollten. Es gibt Situationen, in denen eine Entkopplung sinnvoll sein könnte, um die Grundlagen einer friedlichen Zusammenarbeit zu schaffen oder wiederherzustellen, die dann auch die Diskussion um diese Standards wieder ermöglicht. Oder um es mit den Worten Willy Brandts zu sagen, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Ich glaube, wir sind gegenwärtig in einer vergleichbaren Situation wie jene, an der Brandt sich befand. Wir haben feste Werte und Standards, an die wir uns gebunden fühlen und die wir vertreten, aber uns beginnen die Instrumente zu fehlen, um sie durchzusetzen. Für Brandt ging es in dieser Situation darum, Verhältnisse, und das hieß primär Vertrauen zu schaffen, durch das praktische Erfahren von Kooperation und Kooperationsgewinnen. Die sollten dann einen Wandel mit Blick auf Demokratie und Menschenrechte ermöglichen. Für Europa geht es heute darum, Vertrauen zurückzugewinnen und einer weiteren Entfremdung im EU-Europa und im kontinentalen Bereich Europas entgegenzutreten. Das kann bedeuten, Demokratie- und Menschenrechtsstandards momentan auf der Suche nach praktischen Erfahrungen von Kooperationen auszuklammern. Die Frage ist, gegenüber wem? Ein Festhalten an der Umsetzung dieser Worte in konfrontativen Settings einerseits und andererseits das Ignorieren von vorsätzlichen Verletzungen dieser Werte hat Europa in eine Sackgasse geführt, in der nicht nur diese Werte sukzessive geschwächt werden, sondern die Institutionen, die sie vertreten, gleich mit. Ignoranz gegenüber fortgesetzten Normverstößen lässt das Zutrauen aller Normadressaten schwinden, dass ihre Einhaltung einen Unterschied macht. Das heißt, dass es von normativer, aber, und das ist mir viel wichtiger, von politischer Bedeutung ist, ob ich mich an diese Normen und Werte, die daran mitschwingen, halte. Beispiele dafür, glaube ich, gibt es genug. Russland oder die Türkei oder Aserbaidschan missachten die Europäische Menschenrechtskonvention und teils die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Sie behindern aktiv die Arbeit der OSZE im Bereich Menschenrechte und Demokratie. Polen und Ungarn verletzen EU-Recht mit Blick auf die Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Nicht weniger ist darum gefragt als ein Neustart der liberalen Friedensordnung. Das heißt, eine Entkopplung jetzt, inklusive der Suspendierung von Mitgliedschaft in bestimmten Institutionen und ein Wandel durch Wiederannäherung, der diese Werte dann wieder als Teil eines normativ und ökonomisch insgesamt überzeugenden Gesellschaftsmodells wahr werden lässt. Um in dieses Argument, ich habe ja gesagt, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, wie ich das umsetze, plausibel machen zu können, will ich kurz über die gegenwärtige Krise der europäischen Friedensordnung an sich nach innen und außen sprechen, bevor ich dann konkret auf die Frage nach der Verteidigung des liberalen Friedensprogramms und die Rolle der EU darin eingehe. Also, wie sieht's aus mit der europäischen Friedensarchitektur? Die galt ja ganz lange eigentlich als Modell einer gelungenen regionalen institutionellen Friedenssicherung. Das galt ohnehin für das europäische Integrationsprojekt, das in den 90ern und 2000ern schließlich in eine politische Union mündete. Das galt aber auch für Kontinentaleuropa. Hier gelang es nämlich schon während des Kalten Krieges in Form der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, ein System kooperativer Sicherheit für diesen Kontinent zu etablieren, das die geopolitische Konfrontation zwischen den beiden Supermächten, der Sowjetunion auf der einen Seite, der USA auf der anderen Seite, einhegen konnte. Akzeptanz des Status quo und Verletzlichkeit der territorialen Grenzen sowie blockübergreifende Kooperation wurden damals bereits als gemeinsame Prinzipien für die Konfliktverhütung festgeschrieben. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde diese Ordnung schließlich in eine neue, nun dezidiert liberal geprägte Friedens- und Sicherheitsarchitektur für Europa überführt, die in der Gründung der OSZE als Nachfolgeorganisation der KSZE 95 mündete. Die OSZE steht nun für einen Raum gemeinsamer Sicherheit und Werte, von Vancouver bis Vladivostok, wie es immer so schön heißt. Und sie soll die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in den Dimensionen politische Normen und Menschenrechte, Sicherheit und Rüstungskontrolle sowie ökonomische und ökologische Kooperation verbessern und vertiefen. Die Hoffnung, die Sie darin sehen können, ist eigentlich, dass wir nun eine tiefere Integration auf diesem Kontinent erleben, die dann nach und nach Gewalt oder deren Androhung als Mittel der Politik verschwinden lassen würde. Ganz ähnlich, wie es ja innerhalb der Europäischen Union schon geglückt war. Allerdings stand diese Architektur immer unter Spannung. Zum einen, weil mit EU und NATO bereits regional bzw. thematisch exklusive Organisationen eigene Ziele verfolgen, die keineswegs immer mit der Zielvorstellung eines Raums gemeinsamer Sicherheit harmonierten. Am deutlichsten ist das, glaube ich, bei der NATO, die schlicht und einfach ein kollektives Verteidigungsbündnis einer bestimmten Staatenkonstellation. Zum anderen aber auch, weil die vertiefte Integration zum Preis deutlich abgeschwächter Standards eingekauft wurde. Nach Ende des Kalten Krieges kam es zur raschen Öffnung der europäischen Institutionen, sowohl von EU, Europarat als auch NATO, für ehemalige Ostblockstaaten, auch wenn sie die jeweiligen Rechte und Standards nur sehr ungenügend erfüllten oder umzusetzen gedachten. Das politische Programm war von dem Gedanken getragen, dass der Beitritt zu diesen Institutionen selbst einen Schub auslösen würde, der sie über Zeit dazu bringen würde, sich an diese Normen und Prinzipien zu halten. Und obgleich, und das, die Daten kennen Sie sowieso alle, es unbestritten einen großen Demokratisierungsschub auf dem Kontinent gegeben hat, hat sich diese generelle Hoffnung überhaupt nicht erfüllt. Die Demokratisierung ist mittlerweile sogar in vielen Ländern ins Stocken geraten oder zurückgedreht. Nach Daten von Freedom House im sogenannten Nations in Transit Index für die Staaten Mittel- und Osteuropa zeigt sich nur für das letzte Jahr, dass in mehr als der Hälfte der 29 beobachteten Länder der Demokratiegrad gesunken ist. Ungarn nimmt dabei mittlerweile den niedrigsten Wert in der mitteleuropäischen Region ein und Polen verzeichnet immerhin den niedrigsten Wert seit Beginn der Studie. Schauen wir auf die Institution, so ist der Europarat sicherlich das deutlichste Beispiel dafür, wie sich diese Problematik auf die Institution selbst auswirkt. Mitgliedsländer wie die Türkei oder Russland fordern den Europarat mit ihrer aggressiven Politik kontinuierlich heraus. Andere wie Aserbaidschan ignorieren Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und versuchen durch Schmiergeldzahlungen, die ja auch durch die Presse weit gegangen sind, ihren Einfluss in den Institutionen zu vergrößern. Dennoch streckt der Europarat vom Ausschluss von Mitgliedern zurück, aufgrund genau dieser politischen Programmatik, die ich skizziert habe. Inzwischen gilt er vielen Beobachtern mehr als Instrument der Legitimationspolitik autoritärer Staaten, denn als Demokratieförderungsinstitution. Die grundlegenden Spannungen zwischen einem Raum geteilter Sicherheit einerseits und letztlich eher heterogenen Wert- und Zielvorstellungen andererseits haben sich durch die Erweiterungsrunden von NATO und EU erheblich zugespitzt. In Russland wurden sie zusehends als Einkreisungstaktik und letztlich, und das ist natürlich nicht zu unterschätzen, als Verletzung der Pariser Charta aufgefasst. Das Gefühl war, dass man A, nicht ernst genommen wurde als gleichwertiger Partner und insbesondere Ideen wie die Bewahrung des Status quo damit verletzt würden, weil man in die Einflusssphäre Russlands eingriff, indem man den Raum der Mitgliedschaft in EU und NATO immer weiter an die Russische Föderation heranbrachte. Anzeichen für diese Spannung, dass sie zunahm, gab es immer mehr. Die Aussetzung der Ratifizierung des angepassten KSE-Vertrags durch die NATO-Staaten in Reaktion auf das russische Verhalten und die Suspendierung des KSE-Vertrags durch Russland schließlich 2007. Russlands völkerrechtliche Annexion der Krim im Jahr 2014 nach den Diskussionen um die Westbindung der Ukraine machte eigentlich deutlich, worin die Probleme lagen. Die nachfolgende Destabilisierung der Ostukraine brachte schließlich das Prinzip kooperativer Sicherheit, das nach wie vor die OSZE eigentlich verfolgt, vollständig zum Erliegen und begann auch die Kooperation in anderen Bereichen immer mehr zu belasten bzw. zum Rückzug aus den gemeinsamen Wertesystemen zu führen. Die OSZE kann ihre Rolle als primäre und inklusive Sicherheitsorganisation auf dem Kontinent überhaupt nicht mehr gerecht werden. Rüstungskontrolle liegt nahezu vollständig brach und im Bereich der Konfliktmediation wird sie zwar nachgefragt, siehe Ostukraine, aber sie ist zugleich hoffnungslos überfordert und auch dort steigt das Eskalationsniveau weiter an, trotz ihrer Präsenz. Die geplante Lieferung von US-Panzerabwehrraketen an die Ukraine dürfte diesen Trend jetzt noch einmal verstärken. Ihre Arbeit im Bereich der liberalen Prägung der Friedensordnung, das heißt Demokratie und Menschenrechtsförderung, wird aktiv behindert. Russland und andere Staaten sorgen dafür, dass Verhandlungen über die Agenda von Menschenrechtstreffen wie dem Human Dimension Implementation Meeting, das ist die größte Menschenrechtskonferenz in Europa, erst Wochen oder manchmal sogar Tage vor Konferenzbeginn überhaupt abgeschlossen werden kann. 2017 verließ die Türkei HDIM, um gegen die Zulassung bestimmter NGOs zu protestieren. Geschwächt werden auch die Feldoperationen der OSZE im Südkaukasus und in Zentralasien, die nicht im Zusammenhang mit Konflikten, sondern Menschenrechten und Demokratie stehen. Im Mai 2017 musste die OSZE ihr Büro in Erevan in Armenien schließen. Das OSZE-Zentrum in Bischkek und das OSZE-Büro in Tadschikistan wurden zu OSZE-Programmbüros mit schwachem Mandat herabgestuft. Ziel ist es also nicht, diese Büros unbedingt zu schließen, sondern ihr Engagement für Demokratie und Menschenrechte zu beenden. Diese Problematik, die ich jetzt für die großen inklusiven Organisationen auf dem Kontinent benannt habe, zeigen sich auch innerhalb der EU. Die Zunahme der Heterogenität zwischen den Mitgliedstaaten, die sich durch die Erweiterungsrunden erheblich vergrößert hat, zeigt sich vor allem in Krisen, die durch Schocks wie die Finanzkrise ausgelöst werden. Augenfälligster Ausdruck sind die Schwierigkeiten, die angeschlagenen Flaggschiffprojekte der Integration, gemeinsamer Währung, Schengen, Dublin, zu reparieren. Der Versuch, die mangelnde Leistungs- und Problemlösungsfähigkeit der EU durch eine Erhöhung der Autorität zu lösen, beispielsweise durch die Verteilung von Flüchtlingen per Mehrheit zu entscheiden, Merkel hat uns das ja auch schon skizziert, mobilisierte ungeahnte Widerstände und stellte die gemeinsame Wertebasis nunmehr offen in Frage. Denn hier wurden ganz offen die gemeinsamen Werte, die man ja verabschiedet hatte, kritisiert. Betroffen von diesen Spannungen sind auch zentrale Strategien und Konzepte der EU zur Beförderung des äußeren Friedens, die immer wieder durch Heterogenität mit Blick auf Werte und Positionierung der Mitglieder konterkariert werden. Nur selten gelingt der EU, wie etwa im Fall des Nuklearabkommens mit Iran, eine gemeinsame Position zu entwickeln und umzusetzen. 2016, 2017 versuchte die EU darauf zu reagieren, und zwar mit einer umfassenden Reform ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik. die Neufassung ihrer Nachbarschaftspolitik und die im Sommer 2016 vorgelegte Global Strategy markieren eine, wenn auch vorsichtige, Abkehr von dem Prinzip einer einfachen demokratischen Transformation dritter Staaten. Stattdessen geht es nun stärker um die Ziele der Stabilisierung von Ländern in der Nachbarschaft und die Förderung der Sicherheit der eigenen Bürger. Schwieriger gestaltet sich allerdings die Aufgabe, die Leistungsfähigkeit der Sicherheit und Verteidigungspolitik zu verbessern. Unter dem Eindruck des Wahlsiegs von Donald Trump und neuer transatlantischer Verwerfungen brachte die EU dennoch ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf den Weg, um eben ineffiziente nationale Strukturen abzuschleifen und gemeinsam handlungsfähiger zu werden. Dazu gehören ein Verteidigungsfonds und Instrumente zur besseren Koordinierung und Verzahnung von militärischer Beschaffung und Streitkräftestrukturen. Die entscheidende Frage aber, wie sich europäische Instrumente trotz Konsensprinzip und bei politisch-kultureller Heterogenität einsetzen lassen, harrt weiter in einer Antwort. Die bereits im Lissabon-Vertrag angedachte Möglichkeit, größere Entscheidungsfähigkeit durch die Bildung einer Kerngruppe zu erreichen, nutzt die EU nicht. Stattdessen gestaltet sie das Instrument der ständigen strukturierten Zusammenarbeit, das im letzten Herbst gekommen ist, nämlich PESCO, so unverbindlich aus, dass sich fast alle EU-Staaten wiederum daran beteiligen. Also diese Idee, man würde diejenigen, die weitergehen wollen, nun zusammenbinden und dadurch schlagkräftiger werden, ist damit faktisch vom Tisch. Zugleich ist durch die zunehmend eskalierende Konfrontation mit Russland aber nicht nur die Sicherheit und Friedensbildungskraft in Europa, das heißt ihre pazifierende Kraft nach innen geschwächt, sondern ebenso die Fähigkeit der EU stabilisiert nach außen zu wirken. Denn sie kann auch in globalen Konflikten, globale Friedensbildung war ja mein Auftrag, eigentlich nicht mehr viel tun. Weder ist sie in der Lage, gemeinsame Positionen zu entwickeln oder umzusetzen, noch kann sie in vielen der globalen Konflikte, die wir momentan beobachten, Stichwort Jemen, Stichwort Syrien, überhaupt stabilisierend wirken ohne Russland. Oder aber sie hat das auch mit Partnerstaaten zu tun, die selbst diese Konflikte mit verursachen. Stichwort Türkei und der Afrin-Feldzug. Zusammengefasst, der Blick auf die europäischen Organisationen zeigt, glaube ich, eine deutliche Schwächung der europäischen Friedensarchitektur nach innen und nach außen. Der Europarat verliert an Effektivität, vor allen Dingen aber Legitimität, weil seine Beschlüsse wie auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte immer mehr in Frage gestellt oder ignoriert werden. Man sollte dazu sagen, dass Großbritannien auch nicht gerade eine gute Figur macht, wenn es um den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht. Die OSZE sieht sich mit erstarktem Widerstand gegen ihre Arbeit im Bereich Menschenrechte ausgesetzt. Zwar hat sie durch ihre Rolle im Ukraine-Konflikt im Bereich der Sicherheitsvorsorge zunächst wieder an Bedeutung gewonnen, aber ihre Rolle dort bleibt ebenso prekär wie ihr genereller Status als Ansprechpartnerin für Konfliktverhütung in Europa. Die EU hat zwar neue Instrumente geschaffen, um Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. Ohne breite Zustimmung, und dies nicht in Sicht, wird sie kaum Erfolge erzielen können. Denn auch die gerade diese Woche von dem neuen Außenminister Maas vorgeschlagene Abkehr vom Konsensprinzip, um die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik effektiver zu machen, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Wer will denn dem momentan zustimmen? Diese Krisen und Krisenreaktionen der Einzelorganisationen bedingen die Schwächung der Gesamtarchitektur. Die scheinbare Aufwertung der EU geht mit einer Akzentuierung der Konfrontation mit Russland einher, die dafür sorgt, dass OSZE und Europarat weiter geschwächt werden und sich ohnehin schon semi-autoritäre Potentaten auf dieses Pferd mit draufschwingen können und den gemeinsamen Wertehaushalt Europas schwächen. Nach außen ist die Architektur geschwächt, genau wie ich gesagt habe, weil viele der akuten Konflikte ohne die Kooperation Russlands und oder der Türkei nicht zu bewältigen sind. Was ist in dieser Situation zu tun, um die liberale Friedensordnung zu verteidigen und zu einer globalen Friedensordnung beizutragen? Europa kann nur dann eine zentrale Rolle in globaler Friedensbildung und auch in der Friedenserhaltung in Europa spielen, wenn es seine Werte ernst nimmt. Das heißt, es muss ihre politische Bedeutung auch einlösen. Wie kann das passieren? Meines Erachtens nach folgt daraus, dass einerseits fortgesetzte Regelverstöße innerhalb der Institutionen, also innerhalb der Mitglieder, endlich sanktioniert werden müssen, und das heißt bis zur Konsequenz einer abgestuften oder aber einer ausgesetzten Mitgliedschaft. Wir müssen gar nicht über sozusagen Exit nachdenken, wir können zum Beispiel auch über Suspendierung nachdenken. Die Russen machen uns das immer wieder vor. Zweitens muss in der gegenwärtigen Lage Demokratie und Menschenrechte, und das ist, glaube ich, das, wo jetzt hoffentlich oder wahrscheinlich viele von Ihnen Einspruch einlegen werden, Demokratie und Menschenrechte aus der Friedensbildung jenseits der Mitglieder ausgeklammert werden. Wir müssen wieder neue Kooperationserfahrungen praktischer Natur schaffen und wir müssen Vertrauen wiederherstellen, das wir verloren haben in den drastischen Erweiterungsrunden, die insbesondere EU und NATO in den 90er und 2000er Jahren durchgeführt haben. Erst daran anschließend kann drittens nach dem Modell von Wandel durch Annäherung das liberale Friedensmodell wieder als Gesamtpaket sichtbar gemacht werden. Ich plädiere damit nicht, und das ist mir wichtig, für einen wertblinden Pragmatismus, der Demokratie und Menschenrechte über Bord wirft, etwa wie Christian Lindner das mal gefordert hat, Sanktionen gegen Russland haben nichts gebracht, lasst uns zur Tagesordnung übergehen. Ganz im Gegenteil. Ich plädiere für ein Programm, das jetzt helfen soll, die Krisen zu deeskalieren, die wir sehen. Wir befinden uns momentan in einer Kriseneskalationsspirale. Und gleichzeitig Demokratie und Menschenrechte als Elemente einer Friedensordnung in der Zukunft wieder stärkt. Dazu gehört die Durchsetzung von Menschenrechten und Demokratie energisch voranzutreiben gegenüber unseren Mitgliedern oder sie von dieser Mitgliedschaft auszuschließen. Das mag ein Verlust an Einfluss in einigen Ländern zur Folge haben. Es mag auch die gesamteuropäische Union schwächen. Aber es ist notwendig, um sie dauerhaft am Leben zu halten und gestärkt in die Zukunft zu führen. Gleichzeitig muss uns klar sein, dass der Verlust an Einfluss in vielen dieser Ländern auch gar nicht so groß ist, denn schon jetzt ist er bereits so gering, wie wir daran sehen können, dass eben die Ignoranz gegenüber Vertragsverletzungsverfahren immer deutlicher macht. Ein weiter so beschädigt die Institution, die wir eigentlich aufgebaut haben, um die liberale Friedensordnung tatsächlich zu implementieren. Attraktiver scheint mir darum, diese Institution und die Werte, für die sie stehen, wieder als Anziehungsmodell zu verstehen und für sie mit konkreten Anreizen zu werben. Wenn Sie auch noch wissen wollen, was das heißt, kann ich Ihnen ganz kurz ein paar Ideen dazu. Die habe ich mir heute Nacht überlegt. Wie gesagt, ich sagte, ich bin noch nicht zufrieden damit, wie ich das ausbuchstabe. Hier sind die Ideen. Neustart des sicherheitspolitischen Dialogs mit Russland. Eine europäische Friedensordnung ist, glaube ich, nicht ohne Russland zu haben. Weder nach innen noch nach außen. Das sehen wir eigentlich an der Ukraine und an der Ostukraine insbesondere. Ein solcher Dialog muss gleichzeitig rote Linien ziehen. Darum sollten die Krim-Sanktionen so lange in Kraft bleiben, bis sich Russland und die Ukraine über den Status der Krim einigen. Die übrigen Sanktionen können wir in dem Maße zurückfahren, in dem Russland eine Befriedung der Ostukraine tatsächlich zulässt. Zweitens, der Europarat wie auch die OSZE sollten von ihren Möglichkeiten der Sanktionierung von Regelverletzungen endlich Gebrauch machen, bis hin zum Ausschluss von Mitgliedern. Die Legitimitätskrise, die sich aus der offenkundigen Aufweichung von Menschenrechts-, Demokratie- und Rechtsstaatlichkeitsstandards speist, wird sonst diese Organisation insgesamt zu Fall bringen. Und das sehen wir eigentlich immer deutlich. Wir haben es nicht mehr nur mit einer Leistungskrise in diesen Organisationen zu tun, sondern mit einer manifesten Legitimitätskrise. Sehen wir übrigens auch, wenn wir uns die Zustimmungswerte angucken. Diese Krise macht sich insbesondere in der EU auch immer deutlicher bemerkbar. Und auch dort gilt es, dass das kurzfristige Aufweichen von Standards oder das Wegsehen bei offenkundigen Regelverstößen zwar die Arbeitsfähigkeit der Organisation für den Moment befördern mögen, das, was wir eben gerade machen, langfristig zerstören sie aber die Arbeitsgrundlage. Das ideelle Anziehungsmodell Europa stärken, das ist der wichtigste Punkt. Dazu gehören eine energische Durchsetzung der Standards nach innen zu den Mitgliedern und eine nachhaltige Werbung für sie nach außen, auch durch Anreize wie beispielsweise, und das ist das Einfache, Visa- und Handelserleichterungen sowie belastbare, und das wird interessant, hoffe ich, überprüfbare Kooperation, Assoziation und auch Mitgliedschaftsangebote, die aber einen wesentlichen Fehler der Vergangenheit vermeiden. Nämlich, und das wissen wir aus den Daten, Mitgliedschaften in den großen Organisationen wie der EU sind in jedem Fall mit einem erheblichen Anstieg sozialer und ökonomischer Ungleichheit einhergegangen. Das heißt, die sozialen Kosten waren enorm in den Transformationsländern. Dafür brauchen wir eine Kompensation, die von vornherein in allen Assoziationen und Mitgliedschaftsangeboten sozusagen mitgedacht werden muss, implementiert werden muss. Das bedeutet dann aber auch, dass wir die Konditionalität in diesen Paketen genauso ernst nehmen wie die Kompensation, die wir für die Kosten vorsehen.
Soweit die Vorschläge von Nicole Deitelhoff. Deitelhoff ist Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und sie leitet die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wie schaut ein Philosoph auf die verfahrene gesamteuropäische Lage? Und bietet die Philosophie vielleicht Antworten oder zumindest Denkanstöße? Das sagt uns jetzt Klaus-Jürgen Grün. Er ist außerplanmäßiger Professor am Institut für Philosophie an der Goethe-Uni. Sein Vortrag heißt Unglaubwürdigkeiten in der Begründung und Verteidigung von Werten. Was ja schon mal ganz spannend ist, da Werte oft das sind, worum unter europäischen Nachbarn gestritten wird.
Meine Damen und Herren, ich möchte an ein Thema anknüpfen, das natürlich aus Sicht eines, der Philosophie studiert hat, ein bisschen zu kurz gekommen ist, der philosophische Aspekt. Ich spreche also über die Denkformen, die nicht mehr geeignet erscheinen, die Komplexität und die Eigendynamik unserer digitalen Gesellschaft zu beschreiben, aber gleichwohl Entscheidungen herbeiführen. Die Ungeeignetheit der immer noch vorherrschenden Denkformen stelle ich anhand einiger elementarer Widersprüche im Bewusstsein unseres ethisch-moralischen Wertedenkens vor. was mir selber am Herzen liegt. Wie lässt sich eine Begeisterung für Europa bei jungen Menschen wecken? Wie lassen sich diese Krisen als eine Herausforderung zur Gestaltung der Zukunft wecken, ohne dass wir an den Verlust bestimmter liebgewordenen Vorstellungen anknüpfen müssen? Ich möchte Sie an etwas erinnern, sehr verehrte Damen und Damen, vielleicht hatten Sie mal einen Lebensgefährten oder einen Freund, dem Sie einen Schubs gegeben haben mit dem Satz, du könntest mich doch mal am Valentinstag mit einem Blumenstrauß überraschen. Oder meine Herren, vielleicht hatten Sie mal eine Dame zur Seite, der Sie gesagt haben, sei doch mal ganz spontan. Im ersten Fall werden Sie damit die Spontanität zerstört haben. Die Überraschung ist kaputt und im zweiten Fall natürlich auch. Von dieser Art Widersprüchlichkeit möchte ich jetzt sprechen. Es ist eine Art Unmöglichkeitsforderung, von der ich meine, dass sie in den Grundkonzepten unserer Moral, unseres Wertebewusstseins so fest verankert sind, dass am Ende nichts Funktionierendes dabei herauskommen kann. Ich sehe, dass wir in der Diskussion um Werte vor allem eine immer noch kantianische Tradition der Aufklärung haben. Und in dieser Tradition verbirgt sich eine Unredlichkeit, die ich nun mal mit dem Vergrößerungsglas bei Ihnen sichtbar machen will. Eine Unredlichkeit, die man sofort spürt, wenn man natürlich auch mit den Grundlagen unserer EU-Charta und mit unseren Grundgesetzen, mit den Menschenrechten vertraut wird. Es ist der Gedanke, den Sie ungefähr auch finden, wenn Sie sich im Internet einmal mit Michael Sandel beschäftigen, einer der berühmtesten amerikanischen Philosophen der Aufklärung des Kantianismus. Dort finden Sie eine Vorlesung in Harvard, die heißt Who's Right? Es könnte sein, wer ist richtig und wessen Recht meinen wir, könnte genauso gelten. Da passiert etwas, dass er die berühmten moralischen Dilemmata, die Sie alle kennen auch, mit den Loren-Dilemmata zur Sprache bringt. Er hat dann vier Beispiele, ich will die nicht alle wiederholen, sondern nur das letzte. Er zeigt dann, was passiert, wenn man etwa 5 Schwerverletzte hat und man nach der Triage-Regel, die Ärzte ja sehr früh schon lernen, vorgehen muss. Man versucht also, wenn man nur einen oder 4 von ihnen retten kann, sich zu entscheiden, entweder ich rette 4 oder ich rette einen. Die Sache wird ein bisschen in Rahmenbedingungen geknüpft. Er fragt dann die Leute, wer sagt, dass wir 4 retten sollen. Da melden sich natürlich die meisten. Wer sagt, dass wir uns um einen kümmern sollen? Das sind die wenigsten. Eine einfache Kalkulation, 4 sind doch besser als einer. Nun kommt aber etwas Entscheidendes in dieser Vorlesung, die ich Sie einfach bitte mal zumindest an dieser Stelle anzuschauen. Jetzt sagt er, stellen Sie sich nun vor, Sie sind ein Transplantationschirurg. Und Sie haben 4 Transplantationspatienten, der eine braucht eine Lunge, der andere braucht ein Herz, wieder einer ein Pankreas und so weiter. Sie haben aber keine Organe. Wenn Sie denen aber nicht sofort helfen, dann sind die alle tot. Sie wissen aber, wenn Sie jetzt einen Patienten, der ist gerade mal gekommen, der sitzt im Wartezimmer, ist kerngesund und der schläft auch gerade. Sie könnten im Grunde mit einer einfachen Narkose den Mann betäuben und Sie könnten die Organe da rausnehmen und Sie könnten 4 Leute retten. Einer wäre natürlich tot. Auf die Frage, wer einen töten würde, wer 4 retten wollte, ist die Antwort ganz klar, keiner ist in der Lage, aus diesem Lebenden die notwendigen Organe herauszuholen. Und nun passiert in dieser Vorlesung etwas, dass ein Student sich meldet in einer Vorlesung mit 1000 Studenten, der sagt, aber Herr Professor, man braucht doch eigentlich nur zu warten, bis einer der Transplantationspatienten stirbt und kann sich dann einfach die anderen Organe holen. Da haben wir auch 4 gerettet und einer ist tot. Und dann kommt die Antwort von Michael Sandel. Du kennst sie? Er sagt dann, yes, you are right, except for the fact that you ruined my lecture. Ich glaube, Sandel meint das ernst, denn es wäre ein Ruin für diese Vorlesung. Er geht dann zur Tagesordnung über und zeigt nun, dieses Beispiel ist Beweis dafür, dass es kategorische Werte in unserer Welt gibt. Kategorisch heißt, dass sie nicht an eine Bedingung geknüpft sind, also der berühmte kantianische Vernunftbegriff, dass sie einfach gelten und eingehalten werden sollen. Das schlucken die Studenten natürlich auch. Ich bin sicher, der eine, der sich dann nicht mehr gemeldet hat, hat das nicht geschluckt. Aber es wird zumindest die Diskussion, dass es ganz anders sein könnte, gar nicht erst entfacht. Und wer über dieses Beispiel nachdenkt und sich ein bisschen auch mit der Psychoanalyse beschäftigt hat, die man ja auch in Frankfurt mit der Philosophie sehr gut verbinden konnte, der kommt auf eine ganz andere Idee. Der Grund, warum wir in der Lage sind, in einer solchen Entscheidungssituation zu sagen, ich töte nicht einen Menschen, um 4 zu retten, liegt daran, dass wir sofort spüren, dass der nächste Besuch beim Arzt für uns lebensgefährlich wäre. an dieser leisen emotionalen Haltung, die Sie immer spüren können, wenn Sie dieses Beispiel bringen, erkennen Sie, dass das nicht ganz verkehrt ist. Nehmen wir einmal an, es sei richtig und ich gebe ihm ganz starke Gültigkeitskraft, dann machen wir mit dem kategorischen Imperativ einen Riesenfehler, der sich auch bei Kant deutlich nachweisen lässt. Wir haben das Gefühl, dass wir etwas als bedingungslose Werthaftigkeit vollziehen. Tatsächlich liegt dahinter eine ganz empirische Interessenlage, die wir als Menschen immer schon mitbringen, in der wir sozusagen eins sind, ohne uns lange darüber verständigen zu müssen. Aber im Bewusstsein wird uns das ganz anders zurückgespiegelt. Daraus folgt, wenn ich das jetzt gleich auch noch anhand von Kant ein Stückchen vertiefe, dass in unseren moralischen Konzeptionen, die sich auf eine solche bedingungslose oder unbedingte Gültigkeit stützen, von vornherein eine Unredlichkeit steckt. Ganz abgesehen davon, dass wir damit die Möglichkeit, andere Wege der Lösung zu finden, verkleinern. Denn es war ja nur einer, der auf die Idee kam, dass es vielleicht auch eine andere Entscheidung gibt, als die, die die kantische Vernunft befürworten würde, denn die sagt, man kann Menschenleben nicht verrechnen und damit fertig, dann tut sie gar nichts. Ich will nun mal darlegen, wie es aus meiner Sicht und aus einer mehr oder weniger leibphilosophischen Haltung heraus zu begründen ist, warum überhaupt moralische Urteile entstehen. Wir haben alle eine bestimmte Beziehung zu einem Wörtchen, das wir in Deutschland Mann nennen. Wenn Sie dieses Wörtchen Mann verwenden, dann spielt sich ein Mechanismus ab, der Ihnen nicht bewusst wird. Wenn ich beispielsweise sage, Mann tötet einen Referenten nicht, wenn er zu lang spricht. Das ist eine typische Verwendung des Wörtchens Mann. Und in diesem Fall ist es ganz klar, es ist mein persönliches Interesse, dass ich hier überlebe. Aber es ist so, wenn ich das jetzt sage, es ist mein Interesse, ich will nicht, dass Sie das tun, dann wecke ich überhaupt erst bei Ihnen die Bedürfnisse, dass man vielleicht so etwas machen könnte. Ich wecke überhaupt erst, also ich mache Sie auf etwas aufmerksam, was gar nicht gelten soll. Der Mechanismus, auf den ich aufmerksam machen will, ist der, in diesem Verwenden des Wörtchens Mann verwandle ich ein persönliches Interesse in eine allgemeine Pflicht. Und ich setze eine Vermutung, eine These hinzu, immer dann, wenn wir ein moralisches Werturteil aussprechen, bedienen wir genau diesen Mechanismus. Ich verwandle ein persönliches Interesse in eine allgemeine Pflicht. Ich behandle ein persönliches Interesse so, als wäre es eine allgemeine Pflicht. Umgekehrt gesagt, eine persönliche Angst als ein allgemeines Verbot. Das ist in dieser Hypothese die Grundlage aller moralischen Werturteile. Und das funktioniert nur dann, wenn ich das nicht im Bewusstsein sichtbar nachbuchstabieren kann. Moral funktioniert also nur, wenn Sie diese Unredlichkeit, also etwas anderes zu wollen, als sie sagt, aufrechterhalten kann. Ich muss also im moralischen Urteil etwas zu einer allgemeinen Pflicht erklären, was ich zunächst mal nur als ein persönliches Interesse wahrnehme. Um gleich zu zeigen, dass ich kein Verächter der Moral bin, sondern es mir darum geht, wie ich eine glaubwürdige Moral, unabhängig von der kulturellen Befindlichkeit, in der wir aufgewachsen sind, plausibel machen kann, möchte ich schon zugeben, wir sehen, dass wenn tatsächlich ein allgemeines Interesse besteht, in einer ähnlichen Situation zu überleben, dass ich dann durchaus auch von einer allgemeinen Pflicht reden kann. Ich habe also gewisse Gründe, dann so zu tun, dass das doch auch das Interesse der anderen wäre. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann bleibt es einfach eine Augenwischerei, ein Betrug, der hinter diesen Dingen steckt. Und wenn der kantische kategorische Imperativ so tut, als wäre er bedingungslos, dann ist das eine Täuschung. Er tut so, als wäre nicht die Moral auf einer empirischen Basis gegründet, auf einer empirischen Vorstellung, dass unser Leben einem bestimmten Lebensinteresse folgt, das sich zwar analog zu anderen Menschen formulieren kann, aber das nicht im luftleeren Raum als eine ewig gültige Rationalität zu formulieren wäre. Für Kant sind diese Dinge, dass man ein Interesse verfolgt, das etwas an Bedingungen geknüpft ist, also hier an die Überlebensfähigkeit des Individuums, die bei den Menschen natürlich immer einer Gemeinschaft bedarf. Wenn ich also an diese Interessen denke, dann habe ich moralisch überhaupt kein Problem. Kant nennt so etwas den hypothetischen Imperativ. Der ist an Bedingungen geknüpft. Und ich vermute, dass alle unsere Vorstellungen der Moral immer an solche Bedingungen geknüpft sein müssen. Oder es anders formuliert, jedes moralische Urteil verfolgt ein Interesse oder, um es in der Sprache von Hirnforschern zu sagen, wir können auch im Moralischen nichts tun, was nicht die Erwartung eines Glücks verspricht. Damit verwandelt sich der kategorische Imperativ in einen hypothetischen Imperativ. Der kategorische Imperativ ist eine Selbsttäuschung über die Wirkungsweise des Moralischen. Und wenn wir nun eine Gesellschaft auf einer Unglaubwürdigkeit einer moralischen Grundlage bilden, stützen, müssen wir uns nicht wundern, wenn dieses Bewusstsein, was wir immer schon tun, wenn wir moralisch argumentieren, irgendwann mal auftaucht und zur Unglaubwürdigkeit des ganzen Systems beiträgt. Ich habe diese Dinge als ein Dilemma formuliert, weil sie in diese Unmöglichkeitsforderung gründen. Die Vorstellung, dass man nach unveränderlichen Werten im kategorischen Sinn handeln müsse, beinhaltet eine Unmöglichkeitsforderung. Es ist eigentlich nicht erfüllbar, so etwas zu tun. Und von einem anderen Standpunkt, also von dem Standpunkt, den die Moral und die Ethik eigentlich gelten lassen möchte, ist eine solche Verwendung sogar unredlich. Vernunftethiken, die sich auf Kants kategorischen Imperativ berufen, transportieren ein unredliches Denken. Der kategorische Imperativ ist im Grunde ein hypothetischer Imperativ. Aus dieser verkehrten Rationalität einer Vernunftethik folgen natürlich auch widersprüchliche Metaphern. Wenn wir zum Beispiel unsere Rechtlichkeit auf einen Vernunftgrund stützen, dann machen wir uns nicht bewusst, dass wir damit eine alte Tradition, die wir zunächst vorgeben, überwunden zu haben, unter der Hand neu aktivieren. Das Wort Vernunft taucht auf an einer Stelle, wo Kant sich fragt, was die Verbindlichkeit moralischer Vorgaben sein könne. Es kann natürlich nicht mehr die Autorität eines Gottes sein, die Autorität eines Königs oder sonst etwas. Kant sagt, der Grund der Verbindlichkeit moralischer Gebote liegt in der Vernunft. Damit war eine gewisse Zeit befriedigt, eine Gesellschaft befriedigt. Heute können wir nicht mehr so sprechen, denn es zeigt sich, dass das Wort Vernunft die gleichen Metaphern bedient, die wir in der vormaligen autoritären, paternalistischen Denkweise hatten. Die Vernunft ist der Sitz von Gut und Böse. Die Vernunft weiß alles. Die Vernunft ist immer, um Rat zu fragen, wenn eine Handlung ansteht. Ihr ist immer Folge zu leisten und diese Folge ist immer richtig. Das sind die Metaphern, die früher vom Gottesglauben in Europa selbstverständlich als geltend angenommen wurden, die in theokratischen Systemen nach wie vor gelten und die wir mit dem Vernunftbegriff glauben, auf eine säkulare Basis zu stellen, obwohl das damit nicht leistbar ist. Wir haben also eine Widersprüchlichkeit schon in diesem Konzept der Vernunft, das aus diesem Grund gar nicht leisten kann, was es soll, nämlich eine sehr pragmatische Lösung hinsichtlich von Fragen der Friedfertigkeit, wie wir also eine Gesellschaft, die sich auf den Egoismus stützt, mehr und mehr zu einer Zivilgesellschaft umwandeln können. Ich sehe auch, und ich schließe mich da natürlich anderen Autoren an, das sind keine Erfindungen, die ich hier vortrage, die ich selber gemacht hätte, sondern es sind Gedanken, die so zwischen den Zeilen, zwischen den Hauptströmungen der Ethik immer mal geäußert werden, aber in den Universitäten nur ganz schwer Eingang finden. Aus dieser Vorstellung von Vernunft ergibt sich auch eine bestimmte Vorstellung des Souveränen. Wenn man etwa Habermas Vernunft und Interesse liegt, dann beschreibt er Krisen als etwas, wo man die Souveränität verloren hat, die man jetzt wiedergewinnen muss. Man sieht also hier eine Art des Nullsummenspiels sogar. Die Autorität, die ich habe, oder die Souveränität, muss ich erhalten. Wenn ein anderer sie mir wegnimmt, dann hat sie der andere und ich habe sie nicht mehr. Also der Verlust meiner eigenen Souveränität ist zugleich der Gewinn der Souveränität des anderen. Und so entsteht ein Konkurrenzkampf, der die wichtigsten Verknüpfungen von intelligenten Subsystemen überhaupt nicht leisten kann. Vernunft begünstigt als Metapher die Möglichkeit, dass ich selber als ein Souverän jetzt von oben herab die Gestaltung eines Systems im Sinne von Umbau, im Sinne von einer Architektur gestalten muss. Und sie verschenkt eine andere Möglichkeit, auf die ich zum Schluss als ein Angebot eingehen will. Und zwar ein Angebot darüber einmal nur nachzudenken, um es später vielleicht zu diskutieren, weil es eine Möglichkeit gibt, die Frage der Moral in eine ganz andere sprachliche Ebene zu bringen. Es ist eine sprachliche Ebene, die übrigens kategorisch wieder in den Lehrbüchern der Ethik abgelehnt wird. Es ist eine Sprache, die sich sehr stark an spieltheoretischen Gedanken orientiert und die Metaphern von dort nimmt, um nicht die Metaphern der Vernunft aktivieren zu müssen, aber gleichwohl das gemeinsame Interesse, dass wir als eine friedfertige Gesellschaft verschiedener Individuen und verschiedener Gruppen agieren können. Ich habe gezeigt, dass wir unter dem Gesichtspunkt der Vernunft ständig mit Nullsummenspielen zu tun haben. Wenn wir schauen, wie etwa eine Kritik am Kapitalismus und eine Kritik an einer Ökonomisierung der Gesellschaft ebenfalls wieder als ein Nullsummenspiel betrieben wird. Man meint also, dass das, was an die Ökonomisierung verloren geht, der Ethik und der Sozialverfügbarkeit nicht mehr zur Verfügung steht. Wir sehen manchmal, dass der Wohlstand als eine begrenzte Summe von Einheiten verstanden wird, die man nur anders umverteilen müsse, sodass die Möglichkeit der Einzelbestandteile sich so zu verbinden, dass ein neues und fruchtbares Ganzes daraus wird gar nicht erst ins Auge gefasst werden kann. Ich möchte also diese Dinge einmal ins Blickfeld rücken. Die stammen von Autoren wie etwa auch der Luhmann-Schüler Dirk Becker oder Helmut Wilke. Der Publizist Armin Nasehi bringt solche Argumente. Wir haben neulich schon mal über ihn diskutiert. Diese Leute sind sehr mutig, indem sie sagen, unsere gegenwärtigen Krisen scheinen überhaupt nicht lösbar zu sein mit den alten Strategien, die wir aus der Vorstellung einer Souveränität und eines Herrschafts- und Vernunftsystems gewonnen haben. Wir haben es damit zu tun, dass immer mehr Einheiten sich vollkommen autonom verhalten. Einheiten wie eine politische Partei, Einheiten wie ein Nationalstaat, Einheiten wie ein Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft, Einheiten wie eine Religionsgemeinschaft. Sie sind derart gegenüber anderen abgeschottet, dass sie ihre Bereicherung, ihre Kritik nicht mehr aus einem anderen Bereich erfahren können. Sie legitimieren sich durch eine Berufung auf sich selbst. Man darf die religiösen Gefühle eines anderen auch nicht verletzen. Man darf niemandem zu nahe treten. Also auch in der moralischen Sprache hat sich das weitgehend durchgesetzt. Und dieser Nasehi etwa, der nimmt das einfach mal ernst. Hier sind die verschiedenen Dinge, die wir als eine Art Diversity verstehen können. Das war also für mich das Stichwort vorhin. Ich habe das Gefühl gehabt, dass man Diversity in einem Sinn hier diskutiert, der gerade von Nasehi versucht wird aufzulösen. Diversity würde hier bedeuten, wir haben es mit einer verteilten Intelligenz zu tun, wie wir das auch in der Schwarmintelligenz kennen. Da sind für die einzelnen Individuen nur ganz wenig Regeln nötig, damit sie sich als Ganzes gut verhalten. Das ist eine verteilte Intelligenz, maximal kann man das nennen. Daraus folgt moralisch überhaupt nichts. Aber was nun entscheidend ist, was wir offenbar benötigen, ist nicht die Vorstellung, dass wir jetzt von oben herab sagen können, wie sich diese einzelnen Systeme zueinander verhalten müssen, wie das eine Souveränitätsmoral etwa täte, sondern dass wir lernen müssen, in einer Denkform zu bestehen, in der dieser Souverän überhaupt nicht mehr existiert. In der dieser Souverän in dieser Form eine andere Aufgabe zumindest hat, nämlich jetzt die Aufgabe, diese Eigendynamik, die Eigenlogik der, Habermas würde sagen, Subsysteme, es reicht aber auch, wenn man sagt Teilsysteme, so miteinander in Verbindung zu bringen, dass eine leichtfertige oder eine kluge, netzwerkartige Gesamtheit daraus wird, die natürlich die Interessen des Einzelnen nicht zugunsten einer anderen Interessenslage ausschaltet, sondern die Interessen deutlich artikuliert und daraus eine Verbindung schafft, in der die Einzelnen sich selbst zu einem Ganzen umbauen können. Die Grundlage, die rationale Grundlage dafür wäre schon in einem spieltheoretischen Modell formuliert, das ich hier nicht weiter erläutern kann, weil es viel zu kompliziert ist. Aber in der Metapher liegt, die moralischen Probleme, wahrscheinlich auch die Krisen der EU, bestehen in dem Problem der Umwandlung von Nullsummenspiele in Nicht-Nullsummenspiele. Es ist nicht eine Frage der Werte, sondern es ist eine Frage, mit welcher Rationalität wir es schaffen, dass die Interessen, die wir vertreten, nur dann erreicht werden können, wenn andere bei dieser Interessensverfolgung auch einen Gewinn haben können. Ich plädiere also, um hier zum Abschluss zu kommen, für eine vorübergehende zumindest, für eine vorübergehende Enthaltung in der Verwendung moralischer Werte in der politischen Diskussion. Ich habe mir die aufgeschrieben und ich will sie auch hier vorlesen. Ja, also meine Empfehlungen sind, jetzt habe ich's, maximaler Verzicht auf den Wertejargon und die Aufmerksamkeit auf die Transparenz der Interessen, die wir im Sinne des Diskurses auswerten. Die moralische Sprache und die Wertesprache schafft eine Ablenkung davon, dass wir es immer mit Interessen zu tun haben, und wir sollten im Diskurs eine Basis schaffen, die Interessen auszudrücken und nicht eine scheinherrschaftsfreie Diskussionsgrundlage suggerieren, die sowieso wahrscheinlich nie geschaffen wird. Hat auch damit zu tun, dass die Voraussetzungen der Diskursethik, in deren Durchführung ich bei dir bin. Die Voraussetzung bei Habermas, dass es eine Unterscheidung, dass es wirklich eine Unterscheidung zwischen einer zweckrationalen Vernunft und einer kommunikativen Vernunft gibt, aus Grund der Überlegungen, die ich zu Kant angestellt habe, meines Erachtens nicht haltbar ist. Eine kommunikative Vernunft ist auch zweckrational. Sie verfolgt den Zweck, die egoistischen Anforderungen, die aufgrund der Person, einer Autorität, aufgrund erworbener Privilegien zugunsten einer Interessenslage, an der alle Beteiligten irgendwie eingebracht werden können, aufgehoben werden soll. Zweitens, die Behandlung der Egoismen in den separatistischen Bewegungen sollten wir als ein Nullsummenspiel verstehen lernen, die von geringen oder von gar keinen politischen Interessen sein können. Also die Nullsummenspiele, die etwa ein Orbán betreibt, bedeutet, alles, was ich der EU abgebe, geht Ungarn verloren, alles, was ich an Flüchtlingen aufnehme, verliere ich an katholischem Abendland und so weiter. Das hat keine politische Bedeutung, sondern es ist nur eine egoistische Formulierung, die jemand versucht, in ein politisches Programm umzumünzen. Und wenn es uns gelingt, aufgrund einer hier zumindest angedeuteten Rationalität zu zeigen, dass solche Egoismen überhaupt kein Anrecht beanspruchen können, in die Politik einzugehen, nicht weil es die Vernunft verbietet, sondern weil es die Interessenlage derer, die sprechen, gar nicht erlaubt. Denn sie denken ja nur an ihre eigenen Interessen. Sie denken ja gar nicht daran, ein Nicht-Nullsummenspiel zu betreiben. Ja, dann eine Aufwertung der Leistung von Demokratie, die die Interessen von vielen vor den Interessen der wenigen stärkt. Das ist die Vermutung, die dann auch das Politische vom Völkischen trennen kann. Die Empfehlung an die Geisteswissenschaften möchte ich geben, denn es geht hier auch um eine kulturelle Bildung, die schon in unseren Schulen am Ende zu leisten ist, nämlich zu untersuchen, wo die Metaphern der Nullsummenspiele überhaupt gepflegt werden. Wenn ich in Nullsummenspielen spreche, dann wird meine Vorstellung, dass ich kategorische Werte verteidige, durch die Art und Weise, wie ich spreche, von vornherein schon desavouiert. Ich zerstöre damit meine eigenen Ansprüche. Das ist das, was ich am Ende vorläufig als eine digitale Revolution beschreiben möchte. Denn das Digitale, was wir erleben, wogegen wir uns moralisch überhaupt nicht zur Wehr setzen können, bedeutet, dass wir mit den alten Vorstellungen der Herrschaft überhaupt nicht mehr verstehen können, wie Subsysteme sich miteinander vernetzen können. Wir meinen immer noch, es müsste einer die Zügel in der Hand haben, eine Architektur machen und von oben herab organisieren, wie die Teile sich zu verhalten hätten. Also eine digitale Revolution bedeutet, dass wir die Demokratie nicht als eine verteilte Intelligenz wahrnehmen, sondern als eine vernetzte Intelligenz. Also die einzelnen Systeme so miteinander zu vernetzen, dass ihre Intelligenz maximal genutzt werden kann und die Einzelnen dabei auch das Gefühl haben, diesen Nutzen wirklich zu erleben. Ich mache hier einmal einen Punkt unter diesen kleinen Beitrag mit dem Vorschlag: Vergessen Sie die Dominanz der Werte in der Diskussion um Europa und versuchen Sie, einen Diskurs über die Interessen einzuleiten. Ich glaube, dass wir mit dieser Vorgabe ein ganzes Stück weiterkommen als mit der Neigung, hinter moralisch-ethischen Werten scheinbar Gutes zu wollen, aber faktisch sehr binnenorientierte Interessen zu vertreten.
Das europäische Dilemma und ein Lösungsansatz des Philosophieprofessors Klaus-Jürgen Krühn. Vergesst die Dominanz der Werte und sprecht lieber mal über die diversen Interessen, so sein Ratschlag.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Und soweit unsere Vorträge von der Tagung Europäische Werte, ein Dilemma. Aber auch morgen Abend geht's bei uns um Europa. Um das, was gern beschimpft und gegeißelt wird, wenn es um die in Brüssel geht, die Bürokratie. Darüber spricht dann Pascal Kanzig. Sie ist Professorin für öffentliches Recht und sie spricht morgen Abend im Hörsaal über die Bürokratie der anderen, Muster der EU-Kritik. Bis dahin macht's gut, Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.